Ich lese zuerst den Abschnitt vor. Der steht in Römer Kapitel 15, Vers 14 bis Vers 33. Paulus hat den ordentlichen Briefteil beendet und kommt jetzt zu seinen Schlussbemerkungen und zu seinen Reiseplänen. Wir lesen Römer 15 ab Vers 14. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohlannehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, denen, die nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen, und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich mit der Segenswille des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Im Folgenden geht es mir um den ersten Vers, den wir hier gelesen haben. Ich lese ihn nochmals vor. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Damit ihr euch es besser merken könnt, um was es heute geht, nenne ich die drei Punkte dieser Predigt vorab. Sie kommen direkt aus diesem Vers und ihr könnt auch überprüfen, ob das, was ich euch sage, wirklich Gottes Wort ist, das, was hier in diesem Abschnitt steht. Erstens, eine erstaunliche Voraussetzung. Eine erstaunliche Voraussetzung. Ihr seid alle Seelsorger. Also eine erstaunliche Voraussetzung. Ihr seid alle Seelsorger. Zweitens, eine wichtige Bedingung. Eine wichtige Bedingung, erfüllt von Güte und Erkenntnis. Zweitens, eine wichtige Bedingung, erfüllt von Güte und Erkenntnis. Und drittens, eine garantierte Befähigung. Eine garantierte Befähigung, fähig einander zu ermahnen. Eine garantierte Befähigung, fähig einander zu ermahnen. Stellt euch vor, Jesus würde heute einen Brief an eine typische Großstadt schreiben, wie zum Beispiel Kuala Lumpur, Singapur oder New York. Wir können uns fragen, was wäre wohl das Hauptthema gewesen? Eigentlich wüssten wir es schon. Warum? Weil Paulus in seinem Brief an die Römer vor fast 2000 Jahren schon eine Vorlage geliefert hat, als er einen Brief an diese große Stadt schrieb. Er tat zwei Dinge, nämlich das Evangelium ins Zentrum zu stellen und diese Botschaft mit dem Leben und den Herausforderungen dieser Gemeinde zu verbinden. Und genau dies tun wir heute auch. Wir wenden das Evangelium auf die Frage an, wie wir fähig werden, einander als Gemeinde, ja richtig, durchatmen bitte, zu ermahnen. Zunächst kurz zur Situation des Römerbriefes. Rom war ja nicht irgendeine beliebige Stadt, es war die Stadt, die Weltstadt, die Hauptstadt des Römischen Reiches. In dieser Stadt ist durch Gottes Gnade eine große Gemeinde entstanden. Wie groß sie genau war, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass sie groß war. Und ganz wichtig für uns nachher mit diesem Vers zu beschäftigen, es war eine sehr gemischte Gemeinde. Das heißt, es gab ganz verschiedene Völker und vor allem gab es Juden und Heiden in jener Gemeinde. Und sie war auch, wir würden heute sagen, soziologisch, also gesellschaftlich sehr gemischt. Da waren Sklaven und Freie, Freigelassene, Reiche und Arme, bunt gemischt. In welcher Verfassung schrieb Paulus diesen Brief? Er war voller Hoffnung, einmal zu ihnen zu kommen. Ja, er konnte es kaum erwarten. Sehr erstaunlich ist die Beziehung, die er zur Gemeinde aufgebaut hatte, obwohl er noch nie dort war und sie ja auch nicht gegründet hatte. Paulus ist voller Hoffnung, zu ihnen zu kommen und er vertraut ihnen fast mit überschäumender Freude seine Missionspläne mit. Er vertraut sie ihnen an. Er möchte sie nämlich für die Verkündigung des Evangeliums gewinnen. Und stellt euch mal vor, den größten, systematischsten Lehrbrief mit einer umfassenden Darlegung des Heilsplanes Gottes schreibt er an die Gemeinde in Rom, um sie zu motivieren, das Evangelium zu verkündigen. Wir können also sagen, Lehre ist immer Nütze und Zurüstung zum Handeln. Lehre ist nie in sich selbst, sondern sie rüstet zum Handeln. Das sehen wir gerade besonders im Römerbrief. Paulus wollte durch diese Lehre diese Gemeinde anreizen, das Evangelium zu verkündigen und mit ihm in diesen Dienst zu treten. Das Evangelium ist denn auch das Haupt, das wichtigste Wort dieses ganzen Briefes. Es taucht schon in Kapitel 1, Vers 1 auf. Und weil es ein etwas abgenutztes Wort ist, möchte ich euch kurz erklären, um was es hier geht, wenn Paulus von Evangelium redet. Stellt euch vor, eine Stadt in der Antike, die im Krieg war. Vielleicht 5.000, 6.000 Einwohner und alle Männer, die waren im Krieg. Das heißt, sie waren aus der Stadt gezogen und die Frauen mussten alle Funktionen, wahrscheinlich auch die Kinder, alle Funktionen übernehmen, die sonst auch noch die Männer übernommen hatten. Stellt euch vor, die Männer sind draußen. Wir haben kein Handy, kein Telefon, kein Telegraph, gar nichts. Es ist abgeschnitten von jeder Information. Was denkt ihr wohl, was in dieser Stadt geschah? Die Leute zitterten, wie wohl die Schlacht ausgehen würde. Sie wussten, wenn wir verlieren, dann würden wohl fremde Leute kommen und unsere Dinge kaputt machen, vielleicht sogar unsere Stadt zerstören. Und nun muss man sich diesen Moment vorstellen, wo wir von der Mauer der Stadt blicken und an der Ferne am Horizont langsam einen Boten sehen, der die Botschaft bringt, wie die Schlacht ausgegangen ist. Und genau das ist die Botschaft des Evangeliums. Es ist eine frohe Botschaft. Stellt euch vor, wenn diese Botschaft froh war und von einem Sieg die Rede war. Das war eine unglaubliche Erleichterung. Und genau das ist das Evangelium. Es ist die unglaublich frohmachende Botschaft, dass das unüberwindbare Problem aller Menschen gelöst worden ist durch das stellvertretende Opfer von Jesus Christus, der den Sünder gerecht spricht. Und so, wie es Paulus auch in diesem Brief ausführt, dem wir nun dankbar leben dürfen. Das ist der Dreiklang des Evangeliums, des christlichen Glaubens. Elend, Erlösung, Dankbarkeit. Paulus hat sie dann noch nach diesem großen Teil, in dem er diese drei Punkte behandelt hat, ausführlich ermahnt über drei Kapitel. Und jetzt kommt er ganz am Schluss auf seine Missionspläne zurück. Ich komme zum ersten Punkt. Eine erstaunliche Voraussetzung: Ihr seid alle Seelsorger. Paulus spricht in einer großen Überzeugung zu dieser Gemeinde in Rom. Er sagt: Ich habe eine feste Überzeugung. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist dasselbe wie in Kapitel 8, Vers 38, wo er sagt: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben euch von mir scheiden können. Also so stark war seine Überzeugung, so zuversichtlich war er, dass sie alle fähig sind, einander zu ermahnen. Jemand hat gesagt: Paulus belehrt Belehrte. Paulus belehrt Belehrte. Das konnte er nicht bei jeder Gemeinde gleichermaßen tun. In Korinth oder in den Galatern muss er sagen: Ihr seid eigentlich noch wie Babys, obwohl ihr schon von dem Zeitpunkt her und von eurer Belehrung, die ihr schon empfangen habt, Erwachsene sein könntet. Paulus betont also, als er zum Briefschluss ansetzt, die geistliche Selbstständigkeit der Gemeinde. Nun könnten wir sagen: Ja, Paulus, das machst du extra als pädagogische Höflichkeit, um sie etwas anzureizen, aber eigentlich meinst du es gar nicht ernst. Oder wir denken, es ist etwas diplomatischer Charme, um sie einzuwickeln für etwas. So typisch motivatormäßig. Doch so ist Paulus nicht. Paulus ist sehr gerade. Und er ist von einer tiefen Überzeugung beseelt. Er sagt das, im Griechischen ist es betont: Ich für meinen Teil und ihr für euren Teil. Es wird beides mal betont. Er ist ganz überzeugt, weil er sagt, das Werk der Gnade durch den Heiligen Geist wird euch in die Lage setzen, diese Aufgabe auch auszuführen. Seine Ansprache ist zudem sehr brüderlich, sehr warm. Er sagt nicht nur Brüder, sondern er sagt: Meine Brüder. Also er ist ganz überzeugt, dass sie diese Aussage, dass sie Aufgabe ausführen werden. Es ist so ähnlich, wie wenn er an einer anderen Stelle sagt: Ihr alle habt das Werk des Evangelisten. Ihr alle habt die Aufgabe, die ihr vom Heiligen Geist neues Leben empfangen habt, das Evangelium weiterzutragen. Und genau gleicherweise seid ihr auch alle Seelsorger. Ihr habt die Aufgabe, die Fähigkeit, einander zu ermahnen. Nun gibt es aber zweitens eine ganz wichtige Bedingung dazu, nämlich durchdrungen zu sein von Güte und von Erkenntnis. Diese Doppelung kommt nicht von ungefähr, es steht zweimal, dass ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis. Voll erfüllt. Was ist denn Güte? Dieses Begriff kann heute fast beliebig gefüllt werden, denn gut ist das, was der Einzelne für gut hält. Wenn wir aber Paulus im Römerbrief genauer betrachten, was er darunter versteht, so entdecken wir dieses Wort Vollsein nochmals im Römerbrief, und zwar in Kapitel 1, Vers 29. 1, Vers 29, wo er davon spricht, von was sind denn die Menschen voll, bevor der Heilige Geist von ihnen Besitz ergriffen hat. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 29, ihr seid voll von Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, voll Mordlust, wieder dieses Wort, Streit, Betrug, Tücke, Gerüchte verbreitend, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Also wir sind von ganz anderen Dingen voll. Paulus beschreibt eigentlich diese Haltung ganz kurz vor unserem Vers in Kapitel 15, Vers 1 und 2, was dann sich ändert, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben. Er sagt, dass wir, die Gläubigen, nicht Gefallen an uns selbst haben, sondern jeder seinem Nächsten gefallen soll zum Guten, zur Erbauung. Und hier ist der Schlüssel dessen, was Güte bedeutet. Güte ist du orientiert. Güte ist du bezogen. Es geht nicht mehr darum, sich selbst zu gefallen und den eigenen Lüsten und den unmittelbaren Begierden stattzugeben. Um das geht es. Es ist eine du bezogene Sache. Nun gibt es, glaube ich, zwei Arten der Selbstbezogenheit. Und zwar habe ich das mal so etwas zugespitzt. Die eine Art der Selbstbezogenheit ist Stolz. Ich glaube, wir kennen alle Menschen und wir müssen nur in unser eigenes Herz blicken, das immer wieder diese Züge auch verrät. Menschen, die davon leben, andere herunterzudrücken, Abstand zu schaffen, um sich selber besser zu fühlen. Oder anderen das Gefühl zu geben, ich hänge meine Latte genau so hoch, dass ich darüber springen kann und nun kommst du und ich weiß schon jetzt ganz genau, du wirst es nicht schaffen. Das ist Stolz. Anderen seine Erwartungen aufzudrücken im Wissen, dass sie es eben nicht können und sich dann gut zu fühlen. Die zweite Art ist etwas perfider, etwas weniger sichtbar und ich nenne sie Scheindemut. Also Scheindemut. Scheindemut ist zelebrierte Unterlegenheit. Eine Form von Resignation zu sagen, ah, es klappt eh nicht. Ich halt nicht. Sich klein zu machen. Es geht in keinster Weise darum, dass diese Person dann sagt, dass es nicht Können im Vordergrund steht, sondern was steht im Vordergrund? Ich kann es nicht. Sie dreht sich um sich selbst, wie der Stolze auch. Also zwei Formen von Selbstbezogenheit. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr das gut im Kopf behaltet. Zwei Formen der Selbstbezogenheit, auf der einen Seite Stolz und auf der anderen Seite Scheindemut. Gemeinsames Kennzeichen ist diese starke Bezogenheit auf sich selbst. Das zweite, Vollsein von Erkenntnis. Was bedeutet das? Erkenntnis ist immer eine Beziehung. Jesus sagt, dies aber ist das wahre Leben, dass sie mich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Im Zentrum der Erkenntnis steht Christus. Es ist immer eine Person, es ist immer personenbezogen. Es ist ein wachsendes Verlangen zu werden, wie er ist. Nun sagen mir manche Leute, dass Erkenntnis eben nichts zu tun hat mit Wissen. Das habe gar nichts damit zu tun. Es ist eher ein Gefühl oder ein Verlangen. Das stimmt nun überhaupt nicht. Erkenntnis ist erstens nie weniger als Wissen. Es beinhaltet stets Wissen, weil, wir können es uns ganz konkret vorstellen, wenn wir eine Person besser kennenlernen möchten, dann müssen wir doch auch immer mehr über sie erfahren, wissen. Ja, dann möchten wir sogar mit aller Kraft möglichst viel wissen über diese Person. Es ist also nie weniger als Wissen. Und zweitens, es geht über Wissen hinaus. Es geht, wie der ganze gesamte Römerbrief zeigt, darum, den umfassenden Heilsplan von Christus besser kennenzulernen. Den Plan von Elend, Erlösung und Dankbarkeit. Die Abfolge von Schuld, Verlorenheit, Erlösung, Rechtfertigung und Heiligung, die sich ausdrückt in einer Verfügbarkeit und dem Wunsch, sein Denken verändern zu lassen, wie das in Kapitel 12, Vers 1 und 2 steht. Diese Erkenntnis und diese Güte, wenn wir voll sind davon, von einer du-bezogenen, gütigen Besorgnis und einem tiefen Wunsch, mehr wie Christus zu werden, dann wirkt sie sich im ganzen Leben aus und sie führt dazu drittens zu einer erstaunlichen Befähigung, dass wir nämlich fähig sind, einander zu ermahnen. Nochmals, stellen wir uns das vor. Was hat Paulus hier gesagt? Er hat gesagt, eine so bunt gemischte Schar aus allen sozialen Schichten, Barbaren und gebildete Römer, Reiche und Arme, Sklaven und Freigelassen, Flüchtlinge und Bürger, die sind fähig, einander zu ermahnen. Nun, ermahnen hat bei uns einen sehr negativen Klang. Was bedeutet es auch, zurechtweisen, weil es dem Freiheitsverständnis unserer Zeit entgegensteht. Wir wollen nicht belästigt werden, wir wollen nicht behelligt werden, wir wollen tun, was wir wollen. Wir wollen eben frei sein, sozusagen. Was meinte Paulus, wenn er von Ermahnen sprach? Wenn wir die Stellen durchgehen, wo er dieses Wort benutzt, wird es uns schnell klar. Von den Ephesern sagt er in Apostelgeschichte 20, Vers 31, er habe sie Tag und Nacht unter Tränen unablässig ermahnt. Schaut mal, Paulus hat in dieser Stadt noch gearbeitet, er hat einen großen Dienst gemacht und er sagt, er hat sie dann noch abends oder einfach wenn er noch irgendwo ein Zeitfenster hatte, besucht. Und er hat sie unter Tränen ermahnt. Ein ich-bezogener Mensch würde gar nicht mehr jemanden besuchen in einer solchen Phase und schon gar nicht unter Tränen ermahnen. Diese Haltung, dieser Besorgnis, dieses sich selbst zu opfern, bis zum Letzten zu kämpfen, das Wort braucht er auch immer wieder in den Briefen, das steht hinter dieser Tätigkeit des Ermahnens. Es ist das Getriebensein von einer großen Sorge. Auch in 1. Korinther 4 sagt er, möchte euch nicht beschämen, sondern als liebe Kinder ermahnen. Als liebe Kinder ermahnen. Das heißt, auch in der Korinthergemeinde, wo ja viele schlimme Dinge vorfielen, ging er in einer Haltung, dass er sie als liebe Kinder ermahnen wollte. Er wollte Christus vollkommen darstellen, sagt er im Kolosserbrief, und dazu ermahnt er. Und, das gehört auch dazu, dass er Unordentliche zurechtweist, wie es in 1. Thessalonicher 5 steht, und sie verwarnen, zurechtweisen. Doch er fügt gleich im 2. Thessalonicher 3,15 hinzu, nicht als einen Feind, sondern als einen Bruder. Wir merken also, die Haltung, die bei Paulus selbst zum Tragen kam, ist nicht die einer harten, verurteilenden, eben stolz überheblichen Art, sondern die einer gütigen, du-gerichteten Besorgnis. Eigentlich bedeutet das Wort, das ist sehr wichtig, dass ihr euch das nochmals dann überlegt, auch für den zweiten Teil. Es heißt, den Sinn zurechtrücken. Ermahnen heißt, den Sinn zurechtrücken. Das heißt, es geht um etwas Innerliches, das unsere Haltung verändert und das sich dann zeigt in anderen Handlungen. Nun haben wir vorher bedacht, dass es auf Seite des Ermahnenden zwei Fehlhaltungen gibt, des alten Menschen, der Stolz und die Scheindemut. Gehen wir noch auf die Seite des Ermahnten. Auch dort können wir zwei Haltungen der alten Natur unterscheiden. Das erste ist die Selbstrechtfertigung. Selbstrechtfertigung. Und das zweite ist die falsche Selbstgenügsamkeit. Selbstrechtfertigung ist so alt, können wir bis zum Sündenfall zurückgehen. Eva, als sie von Gott zur Rede gestellt wurde, sagte was? Sie sagte nicht ich, er hat's gemacht. Wir geben die Schuld weiter. Wir rechtfertigen uns dauernd. In der Seelsorge ist das Thema der Selbstrechtfertigung wahrscheinlich eines der dominantesten und wichtigsten Themen überhaupt. Wir können also auf Ermahnung mit Selbstrechtfertigung reagieren. Ja, es ist fast eine unserer alten Natur logische angeborene Form, uns selbst recht zu fertigen. Wir wollen nämlich nicht beschämt werden und schieben es auf andere ab. Das zweite ist die falsche Selbstgenügsamkeit. Was meine ich damit? Es geht darum, dass man brav nickt und sagt, ich sehe, ja genau, so müsste es sein. Ja, du hast so recht. Und dann, wenn es vorbei ist, sagt man, okay, gut, Sturm vorbei, verändert wird nichts, es genügt auch so. Das ist falsche Selbstgenügsamkeit. Eine Art und Weise, alle diese Ermahnungen an sich vorbeiziehen lassen, nach außen zu nicken und nachher nichts zu ändern. Das ist schade. Wir haben also gesehen, dass, zusammengefasst, wir das Vermögen haben, durch den Heiligen Geist einander zum Wachstum in Christus anzureizen. In einer Haltung der gütigen Besorgnis für den anderen. Nochmals ganz kurz den Vers 14. Ich selbst aber habe, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Und was das bedeutet innerhalb der Familie, das werde ich im zweiten Teil näher erklären.